SRF 2 Kultur. SRF 2 Kultur.
Eine Minute nach neun ist es, am Mikrofon Eva Oertle. Bestimmt ist es Ihnen auch schon passiert, dass Sie jemandem gegenüberstehen und sein Name ist wie weggefegt. Oder Sie gehen in die Küche, öffnen den Kühlschrank und wissen nicht mehr, was Sie gesucht haben. Das Gedächtnis spielt uns oft einen kleinen Streich. Aber was, wenn plötzlich so langsam alles verschwindet, jemand nach fünf Minuten nicht mehr weiß, was er gerade gegessen hat, wo er wohnt, wie er heißt? Spätestens dann hat das Vergessen einen Namen und wir sprechen von Demenz. In der Schweiz leben 110.000 Menschen mit Demenz. In 50 Jahren dürfen es bereits dreimal mehr sein. Denn mit der steigenden Lebenserwartung wächst auch das Risiko, an typischen Altersleiden zu erkranken. Und zu diesen gehört eben auch die Demenz. Was weiß man über diese Krankheit, die jeden dritten Menschen in der Schweiz treffen wird? Und wie ist ein würdiges Leben mit Demenz möglich? Sollten wir selber oder jemand aus unserem Umfeld daran erkranken? Diese Fragen werden uns in den kommenden zwei Stunden beschäftigen. Und dazu eingeladen haben wir verschiedene Experten, mit denen sich meine Kollegin Katharina Boxler unterhält. Wir sprechen über das Gehirn, aber auch über Pflege und über Kosten, über Sterbehilfe und Moral, über das Leiden, aber auch über Momente des Glücks, trotz oder wegen der Krankheit. Durch die Sendung begleiten wird uns auch der alte König. Der alte König in seinem Exil. Im Buch mit dem gleichnamigen Titel erzählt der Vorarlberger Schriftsteller Arno Geiger von seinem demenzkranken Vater, der das Gedächtnis langsam verliert. Er soll hier als Erster zu Wort kommen.
Da mein Vater schon immer einen Hang zum Eigenbrötlerischen hatte, erklärten wir uns seine bald nach der Pensionierung auftretenden Aussetzer damit, dass er jetzt Anstalten machte, jegliches Interesse an seiner Umwelt zu verlieren. Sein Verhalten erschien typisch für ihn. Also gingen wir ihm etliche Jahre mit Beschwörungen auf die Nerven, er solle sich zusammenreißen. Heute befällt mich ein stiller Zorn über diese Vergeudung von Kräften, denn wir schimpften mit der Person und meinten die Krankheit. Die Einsicht in den wahren Sachverhalt bedeutete für alle eine Erleichterung. Jetzt gab es für das Chaos der zurückliegenden Jahre eine Erklärung, die wir akzeptieren konnten. Wir fühlten uns nicht mehr so am Boden zerstört. Nur die Einsicht, dass wir viel zu viel Zeit damit vergeudet hatten, gegen ein Phantom anzukämpfen, war bitter. Zeit, die wir tausendmal sinnvoller hätten nutzen sollen. Wenn wir klüger, aufmerksamer und interessierter gewesen wären, hätten wir nicht nur dem Vater, sondern auch uns selber vieles erspart. Und vor allem hätten wir besser auf ihn aufpassen und noch rasch einige Fragen stellen können.
Ein Vater, der an Demenz leidet und die Umgebung, die es lange, zu lange nicht realisiert. Bei uns im Studio sind nun zwei Experten zum Thema, Andreas Monsch, Neuropsychologe, und Irene Leu, Betreuungsexpertin, denen Sie, Katharina Boxler, jetzt Fragen stellen.
Arno Geiger trauert ja um eine verlorene Zeit, die verlorene Zeit, bis eben endlich die Diagnose gestellt wurde. Man hätte da noch viel miteinander besprechen können vorher und die Zeit ist jetzt einfach weg. Irin Loy, Sie sind Betreuungsexpertin. Wenn wir ein bisschen weggehen von den Angehörigen und uns auf die Betroffenen fokussieren, wie sprechen die denn über diese Zeit? Vom Beginn an, wo Sie merken, ich habe irgendwie nicht mehr ganz alles im Kopf, bis zur Diagnose.
Nach meiner Erfahrung sprechen Sie sehr unterschiedlich über diese Zeit. Es gibt durchaus diese Patienten und Patientinnen, die beunruhigt sind, die Angst haben, Angstzustände sind mir bekannt, depressive Verstimmungen, Rückzug, sozialer Rückzug, so. Weniger erlebe ich von den Betroffenen selber, dass sie konkret, also mit klaren Worten über diese Zeit reden, sondern eher diffus, dass sie eben Angst haben, es stimmt etwas in meinem Kopf nicht, nicht direkt ansprechen, habe ich Alzheimer zum Beispiel. Es gibt diese Menschen, aber eher diffus und das entspricht auch dem, dass die ganze Demenz eben eine systemische Erkrankung ist, wo alles dazugehört, nicht nur der Betroffene, sondern die Angehörigen, die Umgebung, die Wohnumgebung und so weiter.
Also sehr vieles tangiert ist. Andreas Monsch, Sie stellen ja solche Diagnosen. Wie erleben Sie dann die Betroffenen, wenn die eben zum Beispiel die Diagnose Alzheimer bekommen?
Im Schnitt sind Menschen mit Demenz in der Memory-Klinik etwa 3 Jahre nach Beginn der ersten Symptome. Wenn wir also die Angehörigen, die Patienten befragen, erzählen sie, und im Schnitt ist das etwa 3 Jahre. In diesen 3 Jahren, wenn man das genauer dann eruiert, gehen die Patienten oft auf eine lange Reise. Erste Fehlleistungen werden erlebt als Peinlichkeit. Es kommt vielleicht Wut über das eigene Versagen dazu. Es kommen Ängste auf die Möglichkeit einer Alzheimer-Diagnose. Man hat vielleicht ein bestimmtes Alter bereits erreicht. Es kommen vielleicht auch Vorwürfe von Angehörigen. Du hast jetzt das wieder vergessen, schon wieder. Ich habe es dir doch gesagt. Dann eben auch, wie Frau Leuger schon gesagt hat, Trauer, vielleicht auch depressive Zeichen. Und deshalb ist es wichtig, dass diese Diagnostik, wie er auch im alten König in seinem Exil beschrieben, frühzeitig stattfindet, dass man nicht eigentlich wartet, bis es zu spät ist, um das System frühzeitig auch begleiten zu können.
Jetzt ist ja das sehr schwierig. Also einerseits, wir werden alle älter, wir können auch alle hier am Tisch die Fremdsprachen nicht mehr so gut lernen wie ein Kind. Also das ist schon eine Alterserscheinung, eine, die schon sehr früh kommt. Wo ist denn eigentlich die Grenze zwischen normalem Altern und ich sage jetzt mal, hinübergleiten in eine Erkrankung, in eine Alterserkrankung?
Das ist eine sehr schwierige Frage, die eine sehr vertiefte Kenntnis braucht über was ist gesundes kognitives Altern. Hier in Basel haben wir uns sehr damit beschäftigt, indem wir viele 100 Menschen untersuchen konnten, die gesund alt wurden, und haben dann zuerst einmal definieren müssen, was eigentlich passiert, wenn man gesund alt wird. Was passiert und was wir unausweichlich erleben werden, wir alle, ist, dass wir langsamer werden. Das ist aber eigentlich das Einzige, was geschieht. Es ist nicht normal, dass man im Älterwerden eben vergesslich wird. Das ist immer Zeichen einer Pathologie, vor allem wenn wir uns nicht mehr neue Dinge merken können, obwohl wir das eigentlich möchten. Es bleibt nicht haften, und das ist dann Zeichen eines möglichen krankhaften Prozesses.
Es gibt ja etwa 50 Krankheiten, die in irgendeiner Form verknüpft sind mit ebenso dementiellen Erscheinungen. Die zwei bekanntesten, Demenz ist der Überbegriff, ist die Alzheimer-Demenz, und die andere ist die vaskuläre Demenz. Wo unterscheiden sich diese beiden Formen?
Es gibt etwa 150 verschiedene Ursachen. Irgendjemand hat das mal gezählt, etwa 150, deshalb auch eine sorgfältige Abklärung. Mhm. Alzheimer ist die wichtigste, weil eben häufigste Ursache. Aber man sollte auf keinen Fall einfach jede Vergesslichkeit als Alzheimer sofort betiteln. Die Unterscheidung zwischen einer Alzheimer-Krankheit und einer vaskulären Demenz kann man folgendermaßen machen. Im Gehirn haben wir Nervenzellen, und diese Nervenzellen werden krank. Und zwar bei der Alzheimer-Krankheit durch Ablagerungen außerhalb der Nervenzellen selbst oder auch durch Ablagerungen oder Veränderungen von Eiweißen innerhalb der Nervenzellen. Das sind die charakteristischen Zeichen im Gehirn der Alzheimer-Krankheit. Wir sprechen dann beim Absterben von Nervenzellen bei einem sogenannten neurodegenerativen Prozess. Die Nervenzellen sterben ab, die Funktionen, die sie eigentlich erfüllen müssten, können nicht mehr geleistet werden. Alzheimer beginnt in den Strukturen, die wichtig sind für das Gedächtnis. Und deshalb beginnen die Alzheimer-Patienten eben auch mit Gedächtnisstörungen.
Jetzt hat man noch keine Therapie. Also es gibt die Spritze nicht, die man versprochen hat. Es gibt die Pille nicht gegen Demenz. Trotzdem, Sie haben es vorher schon angetönt, Andreas Monsch, ist eine frühe Diagnose wichtig? Weshalb, wenn man nichts machen kann?
Aus verschiedenen Gründen. Erstens, Alzheimer oder andere Demenzformen sind zwar nicht heilbar, aber sie sind behandelbar. Ein wichtiger Grundsatz, wenn wir auch keine eben Magic Pill haben oder so etwas, leider nicht, dann ist es wichtig, dass wir Forschung machen, diese Krankheit nicht einfach zur Seite schieben und so tun, als ob es sie nicht gibt, sondern wir brauchen Menschen, die letztendlich auch helfen werden, dass neue Forschungs- oder Therapiemethoden entwickelt werden können. Es gibt Angehörige, die ebenfalls betroffen sind, die brauchen eine Betreuung, die brauchen Unterstützung, Hilfe, Erklärung. Es ist auch so, dass die Patienten selbst, wenn man es von der Distanz betrachtet, in einer frühen Phase ihrer Krankheit viel wesentlicher oder viel eher beitragen können bei der Entscheidung für die eigene Zukunft. Im fortgeschrittenen Stadium, wie eben eingangs geschildert, wenn man nicht mehr weiß, wo man wohnt und wie man heißt, kann man nicht mehr seine eigene Zukunft kompetent beurteilen, dann ist es zu spät. Wir wollen wissen von den Patienten, was möchten sie, Patientenverfügung, wir werden darauf zu sprechen kommen, Testament, wo möchte ich untergebracht werden. Diese Dinge kann man nur in einem frühen Stadium eigentlich besprechen.
Irene Loy, merken Sie das, dass Menschen, die vielleicht besser vorbereitet sind, die es schon lange wussten, wie so ein bisschen geschützter sind, wenn dann die Krankheit wirklich sehr ernst wird? Oder gibt es diese Leute gar noch nicht heute?
Angehörige meinen Sie? Oder
nein, Betroffene selber. Betroffene. Auch in der Schweiz wird ja häufig sehr spät oder gar nicht diagnostiziert.
Mhm, genau. Ich habe eine Geschichte dazu, wenn ich die erzählen darf, die mir wirklich sehr Eindruck macht. Ich bin ja seit 25 Jahren im Thema. Früher in der Memory-Klinik und Alzheimer-Vereinigung auch schon in der Beratung von Angehörigen und verschiedene Projekte. Dort habe ich eine Frau kennengelernt, die war Tochter einer Demenzpatientin. Diese Mutter, die hat sich gewehrt gegen jede Art von Betreuung, hat die Kinder beschimpft, ihr wollt mich einsperren und so weiter. Sehr schwierige Sachen. Diese Tochter war wahnsinnig verzweifelt, wirklich, habe die 2, 3 bis in den Biergarten hinein 4 Jahre lang betreut. Vor 2 Jahren hat sich ein Mann bei mir gemeldet, ein Sohn einer Alzheimer-Patientin zur Beratung. Und diese Frau, die ich früher beraten habe wegen ihrer Mutter, die ist jetzt krank. Und das ist der Sohn, der damals das Enkelkind dieser Großmutter war. Diese Mutter damals hat mir gesagt, wenn es ist ja vielleicht möglich, dass ich diese Demenzerkrankung auch entwickle. Ich schreibe das jetzt nieder, dass ich will, dass meine Kinder mich dann ins Heim bringen, dass ich nicht will, dass die diesen Weg gehen müssen wie jetzt. Und diese beiden Söhne, die gehen jetzt genau diesen Weg, weil die Mutter sich wehrt gegen jegliche Art von Betreuung, von therapeutischen Maßnahmen.
Sie macht eigentlich dasselbe,
sie macht dasselbe wie ihre Mutter. Mhm. Und der Punkt dessen ist halt, selbst wenn Menschen mit Demenz in einem frühen Stadium der Krankheit, wo sie noch sehr viel beurteilen können, oder auch bevor die Krankheit ausbricht, sie gewisse Ängste haben und so, auch wenn die dann in diesem Zustand einer Betreuung oder anderen Maßnahmen beistimmen, heißt das nicht, dass sie es in 8 oder 10 Jahren, wenn die Demenz fortgeschritten ist, immer noch tun. Und gerade deshalb ist die Unterstützung und die Beratung, die Begleitung der Angehörigen so enorm wichtig.
Wenn wir nochmal über Pflege sprechen, wenn die Menschen zu Ihnen in die Stiftung Biergarten kommen, zum Beispiel für tageweise zur Entlastung der Angehörigen, dann ist das ja häufig sehr schwierig. Das sind dann Patienten, die vermutlich weit fortgeschritten sind in der Krankheit. Wie können Sie sich in die Lage eines demenzkranken Menschen versetzen? Wir haben ja wahrscheinlich keine Ahnung, wie es in diesem Menschen aussieht.
Wir wissen nicht ganz genau, wie es aussieht, aber wir können schon sehr vieles ableiten, indem wir uns den Menschen zuwenden, indem wir nicht von irgendwelchen Direktiven ausgehen, also zum Beispiel Herr X kommt zu uns, der hat dann am Dienstag Gedächtnistraining, am Donnerstag Musiktherapie und so weiter, sondern dass wir individuell auf diese Menschen einsteigen, klar die Biografie berücksichtigen, aber eben nicht nur, sondern auch, was die Menschen heute fühlen, was sie heute möchten, welche Bedürfnisse sie heute haben. Also dass wir mit
ganz
diesem,
im Moment eigentlich.
Genau, in der immerwährenden Gegenwart.
Die Forschung, es war gerade der G8-Gipfel vor ein paar Wochen zum Thema Demenz und man hat da nochmal festgehalten, es gibt kein Mittel oder fast keine Mittel gegen Demenz. Man hofft, man könne im frühen Stadium mit Medikamenten etwas machen, aber man setzt deswegen auf die Pflegeforschung. Wo brauchen Sie noch Wissen?
Wir wissen eigentlich schon sehr viel. Wir werden nur so selten gehört. Das ist wirklich ein Problem. Wir wissen eigentlich, dass die funktionale Pflege, wie sie im Spital zum Beispiel praktiziert wird, also warm, satt, sauber, hygienisch sicher, das ist absolut Voraussetzung. Das ist klar auch in der Pflege von Menschen mit Demenz. Dann gibt es die Bedürfnispflege, also die personenzentrierte Pflege, wo wir eben auf diese Menschen einsteigen müssen, auf ihre Bedürfnisse, die wir Menschen alle haben, die wir aber selber, wir können die Maßnahmen, um zu diesen Bedürfnissen, um die zu befriedigen, können wir selber initiieren. Und Menschen mit Demenz können das oft nicht mehr. Also brauchen sie da Hilfe, eine individuelle Betrachtungsweise. Diese personale Pflege ist viel wichtiger als die funktionale. Und dann ist es durchaus möglich, dass Menschen mit Demenz ein relatives Wohlbefinden erleben können. Und zwar bis von früh bis spät in die Demenz hinein.
Die Pflege ist extrem wichtig. Sie stabilisiert, so wie Sie es gesagt haben, solange eben die Pflegenden flexibel sind. Hören wir uns doch kurz an, was Arno Geiger dazu sagt.
Seit einiger Zeit konnte er den Fernseher nicht mehr als andere Realität erkennen. Er fragte, wie es sein könne, dass dort, wo er hinschaute, das eine Mal ein ihm unbekanntes Zimmer zu sehen war und im nächsten Moment ein Auto. Wie kommt jetzt das Auto hier herein? Das gipfelte darin, dass er zu Weihnachten während der Nachrichten von der Couch aufstand, die Schale mit den Weihnachtskeksen zum Fernseher trug und den Nachrichtensprecher zum Zugreifen animierte. Uns jagte die Szenerie trotz der Komik einen Schrecken ein. Ziemlich gespenstisch war das. Tatsächlich trieb die Krankheit in ihm jetzt seltsame Blüten. Diese Momente waren meist von kurzer Dauer, und oft wiesen sie darauf hin, dass der Vater sich nicht wohlfühlte. Sein Zustand änderte sich rapide, abhängig davon, in wie guten Händen er sich befand. Mit manchen seiner Betreuerinnen war er ein Herz und eine Seele. Andere schafften es nicht, ihm das Gefühl zu vermitteln, dass er gut aufgehoben war. Dann war er durcheinander und ängstlich, wurde panisch und glaubte sich in ernsten Schwierigkeiten. »Es wird geschossen, wir müssen in Deckung gehen«, rief er. »Die Schweizer schießen schon wieder herüber.«
Thank you.
das Adagio aus dem Duo für Violine und Bratsche in B-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart hier auf SRF 2 Kultur. Wir beschäftigen uns heute Vormittag mit dem Thema Demenz. Vertrautheit beruhigt, das gilt besonders in der Betreuung von dementen Menschen. In den Niederlanden geht man da eigene Wege, um solche Vertrautheit und Geborgenheit herzustellen. Dort gibt es in der Nähe von Amsterdam seit einigen Jahren ein ganzes Stadtviertel, wo ausschließlich demente Frauen und Männer wohnen. Das Viertel heißt Hochaway und wer hier zu Hause ist, führt zumindest äußerlich jenen Lebensstil weiter, den er oder sie von früher gewohnt ist. Entsprechend unterschiedlich sind die Wohnungen ausgestattet. Das Projekt, das in den Niederlanden vor 20 Jahren aus der Taufe gehoben wurde, ist heute Vorbild für ähnliche Projekte im Ausland, auch in der Schweiz, wo in den Kantonen Zug und Bern ähnliche Demenzdörfer geplant sind. Elsbeth Gucker hat das holländische Original besucht.
Kleine Gretje uit de polder, zeg me nu eens gauw.
Im Grand Café sitzen 15 ältere Frauen und Männer um einen langen, runden Tisch, auf dem Kaffeetassen stehen und ein paar Teller mit Keksen und singen. Fast alle haben einen Ordner mit den Liedtexten vor sich. Eine Frau fährt mit ihrem Zeigefinger Wort für Wort den großen Buchstaben entlang. Sie strahlt übers ganze Gesicht. Am Donnerstagmorgen ist Singstunde. Dann trifft sich der Gesangsverein Hochaway im Café, das zu diesem Demenzpflegeheimkomplex gehört. Das Repertoire umfasst Gassenhauer und Lieder, die viele noch aus ihrer Schulzeit kennen. Die meisten vergessen gleich wieder, was sie gesungen haben, erläutert Joke, die Vereinsleiterin. Aber das ist halb so schlimm.
Ja, im Prinzip vergeten sie es wel weer, maar het gaat eigenlijk op, gaat eigenlijk om het moment. En ja, mensen genieten natuurlijk heel erg.
Es gehe um die Freude im Moment, weiß Dirigentin Joke, um die Freude an einem alten Schlager. Die Freude ist den Demenzkranken vom Gesicht abzulesen. Sie schwelgen in Erinnerungen und genießen das Mitsingen in vollen Zügen. Nach der Stunde werden die Sängerinnen und Sänger zurück in die Wege des Demenzdorfes gebracht, in Wohnungen, die sie, wie die Lieder auch, an früher erinnern sollen.
Ja.
In einer Eckwohnung riecht es nach Mittagessen. In der großen Küche hantiert eine Helferin mit Töpfen und Pfannen. Derweil sitzen zwei Damen, hübsch frisiert und mit Perlenketten um den Hals, auf dem Sofa im Wohnzimmer und hören klassische Musik. Auf dem langen Esstisch steht ein bunter Blumenstrauß, an der Decke hängt ein Kronleuchter. Hier wohnen 8 gut betuchte Frauen und Männer, die früher, bevor sie an Demenz erkrankten, in einem feudalen Haus in einem Nobelviertel lebten. Diesen Lebensstil auch im Pflegeheim beibehalten zu können, genau darum gehe es hier, erklärt Isabel von Schüttem, die den ausländischen Besuch durch dieses spezielle Pflegeheim begleitet. Nicht der Grad der Demenzerkrankung sei entscheidend, in welche Wohngruppe eine Pensionärin oder ein Pensionär eingeteilt würden, sondern deren ehemaliger Lebensstil.
Waar het om gaat, is de beleving van de bewoners. Ze herinneren aan het vroege leven, maar ook...
7 verschiedene Lebensstile gibt es im Demenzviertel Hochaway, erklärt Isabel von Schüttem. Entsprechend seien die Wohnzimmer eingerichtet. Die besagten Wege für gut Betuchte sind etwas exklusiver ausgestattet. In den Wohngruppen für ehemalige Handwerker dominieren Holz und robuste Möbel. Es gibt asketisch ausgestattete Wohnungen für religiöse Menschen, Wohnungen mit Klavier und Kunst an den Wänden für Kunstliebhaber und es gibt mehrere Wege für Menschen aus den ehemaligen Tropenkolonien, in denen die Zimmertemperatur immer ein paar Grad höher eingestellt ist als bei den anderen. Demenzkranke sollen hier ihr gewohntes Leben so gut wie möglich fortsetzen können. Die Vision hinter diesem Konzept sei genauso einfach wie logisch, ist Isabel von Schüttem überzeugt.
Eigentlich ist es so simpel und logisch.
Insgesamt gehören 23 Wohngruppen zu diesem speziellen Pflegequartier. In jeder leben 6 bis 8 Frauen und Männer zusammen. Sie teilen sich Wohnzimmer, Küche, Bad und Toilette. Die meisten schlafen in einem Einzelzimmer. Die zweistöckigen Häuser sind alle aneinander gebaut, damit ihre Außenwände eine natürliche Grenze bilden. Türen und Terrassen sind gegen innen gerichtet. So ist es für die Bewohner weniger verlockend, den Weg nach draußen zu wählen. Zudem sorgt eine Doppelschleuse mit Rezeption dafür, dass die vergesslichen Frauen und Männer nicht einfach weglaufen. Innerhalb des etwas mehr als 2 Fußballfelder großen Areals können sie sich auf den Seitensträßchen und auf dem Boulevard beschützt nach Lust und Laune bewegen, eine andere WG besuchen oder einfach durchs Quartier spazieren. Der Springbrunnen auf dem Theaterplatz spuckt in unregelmäßigen Abständen Wasser in die Höhe. Rundherum stehen viele bunte, federleichte Stühle. Die Bewohnerinnen und Bewohner können sie dorthin stellen, wo sie sich hinsetzen möchten. Der Theaterplatz ist das Herz des Quartiers. Hier beginnt die zentrale Straße, die Boulevard heißt und durchs ganze Areal führt.
Dit ist der Boulevard. Naja, das ist eigentlich ein bisschen die zentrale Straat durch die Wijk, sag mal. Und ein Boulevard, auf einem Boulevard muss man immer etwas zu kijken haben, in Etalage.
Auf dem Boulevard gibt es immer etwas zu sehen, sagt Isabel von Süttem, etwa im Schaufenster des technischen Dienstes. Dieser wurde nicht, wie sonst üblich, irgendwo im Keller versteckt, sondern in einem gut zugänglichen Raum untergebracht. Hier können die Bewohner auch die Reifen ihrer Rollstühle aufpumpen lassen. Hinter der Tür, die mit einem großen Notenschlüssel verziert ist, befindet sich der Mozartsaal, wo die Mitglieder der Vereinigung Bach und Beethoven zusammen musizieren. Es gibt einen Kosmetiksalon, einen Supermarkt, eine Bibliothek mit vielen DVDs und dazwischen stehen überall Keramikbänke, auf denen sich die Heimbewohnerinnen und Heimbewohner ausruhen können. Ihr Blick fällt dabei immer wieder auf eines der vielen Werke von lokalen Künstlern.
Er sind ein Anzahl Weesper-Künstlers, die hier exposieren. Auch wieder, um Menschen von buiten nach binnen zu holen, also um das gewone Leben zu benadrücken, so viel möglich.
Der Austausch mit der näheren Umgebung, mit dem Quartier, in dem sie leben, sei wichtig für die Bewohnerinnen und Bewohner. Auch das erinnere sie an früher und mache ihnen den Aufenthalt in hoher Weise so vertraut wie möglich, erklärt Isabel von Süttem. Unter dem Strich scheinen die Betreiber dieses speziellen Pflegeheims mit ihrem Konzept richtig zu liegen. Das zeigt sich nicht nur an den Resultaten der regelmäßigen Zufriedenheitsuntersuchungen unter den Bewohnern, das zeigt sich auch am riesigen Interesse aus dem Ausland. Selbst die Kritiker der ersten Stunde, die die Aufteilung in Lebensstile bemängelten, selbst diese sind inzwischen verstummt.
Sky aus den Children's Songs von Chico Ria, hier auf SRF 2 Kultur, wo wir uns heute Morgen mit dem Thema Demenz beschäftigen. Am Mikrofon Eva Oertle und meine Kollegin Katharina Boxler. In Holland gibt es also ein ganzes Stadtviertel, das von Demenzkranken bewohnt wird. 110.000 Menschen in der Schweiz sind demenzkrank. Wo leben sie? Wie leben sie? Wer schaut für sie und wer bezahlt ihre Betreuung? Eliane Kraft, Ökonomin vom privaten Beratungs- und Forschungsthemen Ecoplan in Bern, hat im Auftrag des Bundes die Antworten auf diese Fragen zusammengetragen. Sie hat den Überblick, was die Zahlen hier in der Schweiz betreffen. Eliane Kraft ist uns nun aus Bern zugeschaltet.
Eliane Kraft, in Heimen, wir haben es gehört, muss Vertrautheit erst hergestellt werden. In Holland scheint das zu gelingen in diesem Demenzdorf. Trotzdem, die meisten Menschen möchten zu Hause bleiben, auch mit Demenz. Und in der Schweiz gelingt das offenbar der Hälfte der Dementen. Die leben nämlich zu Hause und nicht in einem Heim. Was sind das für Menschen? Sind das die, die eben erst in einem Anfangsstadium der Erkrankung sind?
Also zu den Menschen mit Demenz, die zu Hause leben, gehören Sicher auch Personen im Anfangsstadium, aber auch im mittleren Stadium. Es hat sich gezeigt in einer Befragung des Zentrums für Gerontologie der Uni Zürich, dass 4 von 5 Partnerinnen oder Partnern von Menschen mit Demenz gesagt haben, dass sie praktisch rund um die Uhr gefordert sind. Und das ist doch ein Hinweis darauf, dass auch Menschen mit Demenz im mittleren Stadium zu Hause betreut werden. Nämlich gerade das mittlere Stadium kann auch besonders betreuungsintensiv sein, daneben den Schwierigkeiten bei alltäglichen Verrichtungen auch Unruhe und Störungen des Tag-Nacht-Rhythmus auftreten können. Hingegen ist sicher davon auszugehen, dass Menschen mit Demenz im fortgeschrittenen Stadium aufgrund des Pflegebedarfs dann vorwiegend in Heimen betreut werden.
Also die Menschen, die noch zu Hause leben, die schaffen das oft hauptsächlich wegen sehr viel Hilfe aus der eigenen Familie. Wer erbringt denn diese Hilfe? Wer betreut diese Menschen?
Es handelt sich hierbei zum größten Teil um Partnerinnen und Partner der Menschen mit Demenz. Es sind auch im Fall der Frauen, wo dann vielleicht der Partner nicht dasselbe leisten kann, sind dann auch häufiger die Töchter, die da in die Bresche springen und Unterstützung leisten.
Demenz ist also weiblich, 2/3 der Betroffenen sind weiblich, sind Frauen. Die Betreuung und Pflege wird vor allem von Partnerinnen, weil die oft jünger sind, gemacht oder von Töchtern und Schwiegertöchtern zu Hause. Sie sind Ökonomin, Eliane Kraft. Welchen volkswirtschaftlichen Wert hat denn diese unentgeltliche Betreuung, die eben zu Hause geleistet wird?
Also in einer Kostenstudie Demenz, die wir im Auftrag der Schweizerischen Alzheimer-Vereinigung durchgeführt haben, haben wir bewertet, wie viel diese Betreuungsleistungen kosten würden, wenn man sie auf dem Markt eben einkaufen müsste. Und das sind so zum Kostenstand 2009 rund 3 Milliarden Schweizer Franken, also doch ein ziemlich happiger Betrag. Und das macht auch ungefähr 45% der gesamten Kosten der Demenz aus. Aber diese 3 Milliarden Schweizer Franken, die müssen eben heute noch nicht finanziert werden, dank dem Einsatz von Angehörigen, die das eben unbezahlt leisten.
Genau, also das heißt eigentlich, es wird da sehr viel gratis gemacht, von dem wir dann quasi alle profitieren, weil es nicht von der Versicherung getragen wird, zum Teil auch. Die obligatorische Krankenpflegeversicherung, die übernimmt ja eben, wie es der Name sagt, nur die Pflege, nicht aber die Betreuungsleistungen, egal ob jetzt jemand zu Hause lebt oder in einem Heim. Da müssen die Angehörigen selber bezahlen oder sogar der direkt Betroffene. Kann Demenz in der Schweiz so eine Art Armutsrisiko werden?
Ja, also so zugespitzt würde ich das wohl nicht formulieren. Zum Glück kennen wir in der Schweiz das System der Ergänzungsleistungen, welches dann zum Tragen kommt, wenn auch das eigene Vermögen aufgebraucht ist. Es ist ja allgemein bekannt, dass ein Heimaufenthalt sicher mit beträchtlichen Kosten, sagen wir von 6.000 bis 10.000 Franken, verbunden ist, die eben selbst bezahlt werden müssen. Und jetzt ist es so, dass es leider oder eben einzelne Heime gibt, die den Demenzpatienten dann noch einen speziellen Betreuungszuschlag verrechnen. Und in dem Fall müssen dann eigentlich Menschen mit Demenz auch mehr als andere Heimbewohner bezahlen. Und bei den Menschen mit Demenz, die zu Hause leben, ist es so, dass die Ausgaben für Tagesstätten oder eben zum Beispiel auch individuelle Entlastungsdienste, die dann die Angehörigen in Anspruch nehmen, das eigene Portemonnaie belasten. Und hier sind die Tarife sehr unterschiedlich oder je nachdem, ob auch noch die öffentliche Hand mitfinanziert. Aber die Betreuung in einer Tagesstätte kann pro Tag gut um die 100 Franken kosten und das sind dann, sagen wir mal, bei 2 Tagen die Woche doch 800 bis 1000 Franken pro Monat.
Also ein sehr großer Betrag. Nun haben ja Bund und Kantone sich zusammengerauft zu einer Demenzstrategie, die sozusagen ab diesem Jahr gilt und wo man Ziele erreichen möchte in den nächsten Jahren. Es wurde auch zur Kenntnis genommen, dass diese Finanzierung ein Problem ist, aber irgendwie konnten sich Bund und Kantone da nicht durchringen dazu, hier Versprechungen oder ganz klar formulierte Ziele anzupeilen. Täten denn die Kantone aus volkswirtschaftlicher Sicht nicht gut daran, da eben zu investieren, weil sie eben ja auch profitieren, wenn Menschen zu Hause bleiben können?
Also ich denke, dass das sicher eine lohnenswerte Investition ist. Ich sehe das vor allem eigentlich, dass hier jetzt vielleicht weniger direkte Entschädigungen für Angehörige im Vordergrund stehen würden, aber vor allem Entlastungsangebote, weil aufgrund der Erschöpfung, die häufig auch auftreten kann, wegen dieser Tätigkeit sind auch die Angehörigen selbst oft gesundheitlich gefährdet. Entsprechend kann eigentlich mit einer Entlastung von ihnen auch längerfristig können Gesundheitskosten gespart werden.
Die Ökonomin Eliane Kraft hier auf SRF 2 Kultur zum Thema Demenz. Die Zahl demenzkranker Menschen in der Schweiz nimmt stetig zu. Damit steigt auch der Bedarf an gut ausgebildetem Betreuungspersonal, an Entlastungsangeboten und an spezialisierten Pflegeinstitutionen. Das hat natürlich seinen Preis. Da liegt die Idee nahe, in Niedriglohnländern nach kostengünstigen Alternativen zu suchen. In Thailand kümmert sich ein Schweizer Pfleger zusammen mit einheimischem Personal um Demenzpatienten aus Europa. Sein kleines Dementenheim bietet eine 1:1-Betreuung rund um die Uhr. Zu weit günstigeren Preisen als in der Schweiz. Hören Sie die Reportage aus Thailand von Franziska Dorau.
Ja, ich bin hier in den Ferien. Und doch, es ist schön. Also, how long am I here now? A week?
More than 2 years. 2 years already.
Also, mehr als 2 Jahre bin ich da. So long I'm here. Das habe ich also... Habe ich jetzt nicht realisiert, dass ich schon so lange da bin.
11 Alzheimer- und Demenzkranke aus der Schweiz und Deutschland werden derzeit in Ban Kam Lang Chai beherbergt. Sie werden Gäste genannt, nicht Patienten. Ban Kam Lang Chai, das bedeutet Haus der Ermutigung. Martin Wotli führt mich durch die Anlage, die er vor 7 Jahren gegründet hat. Er ist Schweizer, Ende 40. Kräftig gebaut, blaue Augen, Bürstenhaarschnitt, markantes Kinn, weites Hemd.
Der Preis beläuft sich zwischen 3.000 und 3.500 Franken in der Regel pro Monat. Für die Betreuung, die Unterkunft, die Verpflegung, natürlich Spitalkosten oder Hilfsmittel wie Pampers, das kommt dazu. Aber kann, glaube ich, schon sagen, dass es in etwa verglichen mit Pflegeheimen in Europa etwa zwischen einem Drittel oder einer Hälfte beträgt, was man sonst zahlen müsste.
3 Betreuerinnen kommen in Ban Kam Lang Chai auf jeden einzelnen Gast. Sie wechseln sich im Schichtdienst ab. So gewährleisten sie eine 1:1-Betreuung rund um die Uhr.
I starting at 5 o'clock and finish tomorrow 8 o'clock. Tonight I sleep with Elizabeth.
La wird die Nacht auf einer Matratze neben Elisabeths Bett verbringen. Sie betreut sie seit ihrer Ankunft vor 2 Jahren. Elisabeth hat ihr Englisch beigebracht. Niederglatt, ein Dorf in der Nähe von Zürich. 8.520 Kilometer nordwestlich von Chiang Mai. In ihrem Wohnzimmer sitzt Elisabeths Tochter Jacqueline. Sie erzählt mir von Elisabeths Übersiedelung nach Thailand.
Als ich das erste Mal hinflog, kann nicht sagen fahren, ja, mir hat es sehr gut gefallen. Nur zu dieser Zeit, als wir hingingen, war es unheimlich heiß. Also es war um die 40 Grad. Aber wir waren von Anfang an überzeugt, dass es unserer Mutter sehr gut gehen würde. Also wir haben sie dann gleich da gelassen. Wir sind zusammen mit Sibyl, die ältere Schwester und ich, wir sind zusammen hingeflogen, haben ihr gesagt, wir würden in Urlaub fliegen. Und am Anfang war sie sehr, sehr schwierig. Aber das war ja eigentlich einer der Gründe, weshalb wir sie nicht bei uns aufnehmen konnten, also bei uns selber. Meine Mutter ist eine sehr starke und sehr dominante Frau. Und zu Hause waren wir immer noch ihre Kinder und sie hat eigentlich einfach kommandiert. Und dann wurde sie manchmal wütend. Sie hat gesagt, ich nehme dich so nicht mit, du ziehst dich jetzt um. Sie war natürlich dann so, dass sie sogar einen Schirm in die Hand genommen hat und auf uns zustürzte. Also die ersten 5 Tage war schlimm für uns. Und am 6. Tag war sie plötzlich glücklich und happy und hat gesagt, ja, geht nur, ja, ja, kommt dann später wieder mich holen.
Ich weiß nicht einmal mehr, jetzt wo sie das sagt, ob ich noch meine Wohnung noch habe oder ob ich die geräumt habe. Keine Ahnung.
Also das einzige Negative, und das bleibt negativ, ist, dass sie so weit weg von uns ist. Also auch da hatten wir am Anfang sehr große Hemmungen. Und ich war jetzt ja im letzten November schon das 3. Mal bei ihr. Und das erste Mal gemerkt, dass wir jetzt sagen können, sie ist glücklich.
Ja, ich weiß nicht, wie lange ich jetzt hier bleibe. How long do I stay here? When do I go home?
You have to stay here always.
Why do I have to stay here?
Holiday.
Holiday. Mm-hmm. Oh, life's holiday. Oh, Lebensferien.
Europäische Demenzpatienten in Thailand. Wenn Sie die ungekürzte Passagesendung von Franziska Dora über dieses Pflegeprojekt hören möchten, dann finden Sie den Link dazu im Internet unter srf.ch. Und vielleicht sind im Laufe dieser 40 Minuten über Demenz bei Ihnen auch Fragen aufgetaucht. Die können Sie uns stellen per Mail an studio@srf2kultur.ch oder auch direkt auf www.srf.ch/kultur. Ab 11 Uhr beantwortet nämlich unser Experte, der Neuropsychologe Andreas Monsch, Ihre Fragen im Chat während einer Stunde. www.srf.ch/kultur. Balinesisch inspirierte Musik Ostinato von Colleen McPhee. Eine 1:1 Betreuung rund um die Uhr, das wünschen sich wohl alle für ihre Liebsten, doch die Unterbringung in einem Heim fernab von zu Hause kommt für die wenigsten Angehörigen in Frage. Welche Betreuungsangebote hat denn die Schweiz zu bieten und wie gut sind diese? Darüber spricht jetzt meine Kollegin Katharina Boxler mit Irene Loy von der Basler Stiftung Wirrgarten zur Entlastung von Angehörigen, mit Andreas Mond von der Memory Klinik Basel und mit der Versorgungsforscherin Eliane Kraft.
Wir haben es gehört, es wird vieles ausprobiert im Moment in der Betreuung und Unterbringung von demenzkranken Patienten. Bei Ihrer jüngsten Bestandesaufnahme zur Demenzsituation in der Schweiz, Eliane Kraft, haben Sie ja dieses Betreuungs- und Pflegeangebot hier in der Schweiz studiert, was wir hier zur Verfügung haben. Was bietet denn die Schweiz und in welchen Bereichen haben Sie allenfalls auch Mängel oder Lücken festgestellt?
Also für Menschen mit Demenz zu Hause hat sich in den letzten Jahren sicher im Bereich der Tagungsstätten einiges getan. Also es geben irgendwie 21 Kantone geben an, dass auf ihrem Gebiet Tagesstätten zur Verfügung stehen würden. Häufig, denke ich jedoch, befindet sich diese in städtischen Zentren und eine flächendeckende Versorgung, also auch auf dem Land, ist sicher noch nicht gewährleistet. Schlechter sieht es aus, wenn es um die Nachtstrukturen geht, also wo es eigentlich darum geht, dass ein Angehöriger auch mal ihre demenzkranken Partner zum Beispiel über Nacht betreuen lassen können, damit sie wieder einmal durchschlafen können. Die sind doch noch ziemlich selten. Und auch die Möglichkeiten für Kurzzeitaufenthalte in Heimen sind zwar schon an einigen Orten gegeben, aber einfach wegen der großen Auslastung auch der Heime sind diese Plätze dann doch oft auch besetzt. Wenn es um die Menschen mit Demenz im Heim geht, sind die Voraussetzungen sicher von Heim zu Heim verschieden. Es gibt da ganz spezialisierte Angebote. Hingegen denke ich schon, dass noch nicht ganz alle Heime sich darüber klar geworden sind, dass man heute eigentlich davon ausgehen muss, dass bei rund 2/3 ihrer Bewohnerinnen eine Demenzdiagnose oder ein Demenzverdacht vorliegt. Und da sind sie mit den Vorbereitungen doch noch nicht überall gleich weit.
Irin Loy, Sie bieten ja solche Tagesaufenthalte an in der Stiftung Wirrgarten in Basel. Wo sehen Sie denn noch Bedarf, um die Angehörigen zu entlasten?
Ich sehe überall Bedarf. Ich teile auch die Meinung der Kantone nicht, auch in städtischen Gebieten nicht, dass es genügend Tagesstätten gibt. Das Problem ist das, dass es Tagesstätten gibt, die manchmal nicht besucht werden. Der Grund dafür ist, dass diese Übergänge, dass kein Geld und kein Personal zur Verfügung steht, um diese Übergänge zu begleiten.
Das heißt,
Übergang? Der Übergang zum Beispiel, also einerseits die Angehörigen anständig und wirklich gut zu beraten und zu begleiten in diesem Schritt, weil sie wissen häufig nicht um diese Angebote und wenn sie es wissen, dann wissen sie nicht, wie sie es anfertigen sollen, dass die Person mit Demenz in diese Tagesstätte geht. Da braucht es viel mehr Ressourcen dazu.
Wie weit spielt da auch das schlechte Gewissen, Schuldgefühle eine Rolle?
Das spielt teilweise eine Rolle, aber ich bin überzeugt, nicht so eine große Rolle, wie das häufig propagiert wird, sondern der Grund ist wirklich, dass es sehr schwierig ist, diese Menschen in eine Tagesstätte zu bringen. Außerdem die Strukturen der Tagesstätte häufig auch nicht geeignet sind, aber das ist wie ein anderes Thema. Aber diese Übergänge zu begleiten, das ist eine schwierige, sehr anspruchsvolle Angelegenheit und das geht nicht einfach so.
Und es muss auch selber bezahlt werden oft?
Es muss oft selbst bezahlt werden, da sind die Kantone sehr unterschiedlich. Aber die Finanzen sind nach meinem Dafürhalten nicht der Grund, dass Angehörige nicht abgeben.
Eliane Kraft, Sie sind Versorgungsspezialistin. Sie haben es vorhin schon kurz angesprochen, die Situation in den Alters- und Pflegeheimen in der Schweiz untersucht und gesagt, dass die Heime da noch nicht ganz gewappnet sind, offenbar auf die wachsende Zahl von Dementen. Wie sieht denn das aus? Sie haben ja Befragungen untersucht, analysiert. Was hört man da aus den Heimen?
Also ich denke, die Heime sind da ziemlich selbstkritisch. Es gab eine Untersuchung, also die habe ich nicht selbst gemacht, aber im Auftrag von Cura Viva und der Schweizerischen Alzheimer-Vereinigung wurden 420 Heimleitungen in der Deutschschweiz und in der Romandie befragt. Und da hat doch eigentlich nur gerade die Hälfte dieser Heimleitungen gesagt, dass sie der Meinung sind, ihre Institution wäre gut vorbereitet auf die anstehenden Herausforderungen in der Demenzbetreuung. Und das größte Problem, das Sie eigentlich ordnen, sind da die finanziellen Mittel. Das kommt bei Ihnen sogar noch vor dem genügenden Personal, das man ja auch immer wieder hört, dass das ein Problem ist.
Also obwohl die Angehörigen oder die direkt Betroffenen selber bezahlen müssen, fehlt es immer noch am Geld. Ein Mittel, wenn eben dieses Geld und der nötige Betreuungsschlüssel nicht finanzierbar ist es, in den Medikamentenschrank zu greifen. Das Thema Beruhigungsmittel ist eins, das die Heime umtreibt. Auch das haben Sie untersucht. Wie oft werden denn Demenzpatienten mit Psychopharmaka, zum Beispiel Neuroleptika, also Antipsychotika, behandelt?
Hier haben einfach Forschungen von des SCHÜV, also des Universitätsspital in Lausanne, gezeigt, dass fast 70% der Heimbewohnerinnen mit Demenz dauerhaft Neuroleptika einnehmen. Und Neuroleptika sind Medikamente, die eine beruhigende Wirkung haben. Es ist jedoch so, dass sie doch mit beträchtlichen Risiken verbunden sind, also wie zum Beispiel eben ein schnellerer Verlauf der Demenz oder auch Herzinfarktrisiko. Und eigentlich gemäß neuesten Behandlungsempfehlungen sollten diese Medikamente kürzestmöglich eingesetzt werden. Und eigentlich in den meisten Fällen sollte eine Behandlung mit diesen Medikamenten nicht über 3 Monate hinausgehen.
Andreas Monsch, solche Antipsychotika, die helfen ja gegen Wahnvorstellungen. Das kommt durchaus auch vor bei schwerer Demenz. Aber hier wird es vor allem zur Ruhigstellung verwendet in den Heimen. Als Neuropsychologe stehen Ihnen da die Haare zu Berge, nehme ich mal an.
Ja, die ich noch habe. Aber hier ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt angesprochen, was wir als Gesellschaft mit diesen Menschen machen. Wollen wir sie ruhigstellen, aus der Gesellschaft hinausdrängen, oder wollen wir sagen, dass diese Menschen eben auch eine adäquate Betreuung brauchen von, wie vorhin erwähnt, gut ausgebildeten Betreuenden, Fachkräften, Heimen, die eben demenzgerecht sind und sich diesen auf uns wartenden Zahlen auch stellen. Und natürlich ist diese, wie das Frau Kraft gesagt hat, diese Behandlung mit den Neuroleptika, die über 3 Monate gehen, nicht in Ordnung. Das ist ein verzweifelter Versuch, etwas Ordnung zu schaffen in einem Heim.
Etwas Ruhe.
Das ist nicht in Ordnung, und das ist aber ein gesellschaftliches Problem, wo ich denke, das darf einfach nicht sein.
Also das tut ja sicher auch diesem bereits geschädigten Gehirn nicht gut, stelle ich mir mal vor. Wenn wir jetzt nur dieses Gehirn anschauen, nicht den ganzen Menschen, ein bereits beschädigtes Gehirn, was braucht das für Reize oder welche Umgebung tun dem gut in all den Einschränkungen?
Das ist noch schwierig zu beantworten. Ich glaube, was ganz wichtig ist, und das ist auch etwas in der Ausbildung, ist die Beobachtung. Wir müssen jeden Patienten individuell beobachten, ausgebildet werden, in der Gabe zu beobachten, die Signale verstehen und dann entsprechend eine Betreuung, die sich aber möglicherweise täglich ändern kann, anpassen. Und das ist eine Kunst, die man lernen muss, die man lernen kann, die aber ein Interesse braucht und ein Engagement, das diese Pflegenden halt auch bringen werden und bringen sollen.
Irin Loy, Sie befassen sich ja damit, wie beobachte ich einen dementen Menschen und lese daraus, was er braucht oder wie es ihm geht.
Ja, da ist ganz sicher Handlungsbedarf überhaupt in der Ausbildung von auch Fachpersonal. Dann ist auch immer die Frage, was ist Fachpersonal denn? Fachpersonal sind nicht einfach die Pflegefachfrauen, die tertiär ausgebildet sind, sondern wir brauchen dringend praktisch ausgebildete Betreuende, FABs, Fachpersonenbetreuung. Aber dort ist es, wir haben solche Lernende und da stehen mir alle meine Haare zu Berge, wenn ich sehe, was die lernen über Demenz. Fast nichts, obwohl sie vor allem mit demenzbetroffenen Menschen in ihrem Berufsalltag konfrontiert sein werden. Und dann ist der Griff zu beruhigenden Medikamenten, der ist schnell und er ist verantwortungslos. Da müsste man auch die Ärzte ins Boot holen. Aber es ist auch verantwortungslos, solche Sachen in diesen Dosen und in dieser Dauer zu verordnen. Da es fehlt überall, es fehlt wirklich sehr viel an Voraussetzung, dass diese Personen mit Demenz sich überhaupt wohlfühlen können in vielen Heimen.
Sie sind natürlich auch nicht gerade die einfachsten Heimbewohner. Häufig sind sie unruhig, bisweilen auch aggressiv. Sie verstehen nicht, was sie jetzt machen müssen. Es ist alles umständlich, man braucht mehr Zeit. Da muss man auch, wenn der Personalschlüssel zu klein ist, doch auch ein bisschen Verständnis aufbringen, dass eben auch Pflegende an ihre Grenzen kommen, nehme ich mal an.
Ich verstehe das sehr gut, dass Pflegende an ihre Grenzen kommen, nur sehe ich die Ursachen, und die Ursachen sehr häufig, nicht immer, aber sehr, sehr häufig von Aggressivität, von Unruhe, von all diesem herausfordernden Verhalten sind die falschen Heimstrukturen, das falsch ausgebildete Personal, das nicht Verständnis diesen Menschen mit Demenz gegenüber, indem man dann alle diese Verhaltensweisen auf der Beziehungsebene versucht irgendwie zu lösen, obwohl sie auf die Sachebene gehören würden.
Gehen wir nochmal zum Gehirn zurück, zum Ursprung sozusagen all dieser Probleme, Andreas Monsch. Kann man eigentlich etwas gegen Alzheimer, gegen vaskuläre Demenz machen? Kann ich mich irgendwie wappnen?
Das ist eine ganz wichtige Frage, die Vorbeugung. Und im Prinzip haben wir ja die Ursachen auch der Alzheimer-Krankheit noch ungenügend verstanden. Die vaskuläre Demenz, um das noch ganz kurz zu ergänzen, heißt einfach, dass die Blutversorgung der Gehirnstrukturen nicht mehr gewährleistet ist und dadurch dann eben durch eine Unterversorgung diese Neuronen auch absterben, Aber eigentlich ist es dann nicht eine neurodegenerative, sondern eine sogenannte vaskulär bedingte Ursache. Was können wir tun? Wir können vorbeugen ohne Garantie. Wir können versuchen, die Umgebungsbedingungen des Gehirns zu optimieren. Das könnten wir das ganze Leben machen. Wir wissen dann aber auch, dass es wahrscheinlich im mittleren Lebensalter bedeutsamer wird, weil die Biologie sagt uns, dass der Organismus eben nicht mehr Schäden kompensieren kann ab einem bestimmten Alter oder weniger gut. Wir sollten uns bewegen. Das ist vielleicht eines der wichtigsten Dinge. Uns zwingen, etwas zu finden, Sport oder eine andere Art der Bewegung, die uns Spaß macht. Das ist ganz wichtig, das regelmäßig zu tun. Wir sollten Toxine vermeiden mit Rauchen, mit Alkohol oder übermäßigem Alkoholgenuss vor allem. Wir sollten uns gesund ernähren. Es gibt hier das Stichwort der mediterranen Diät oder der mediterranen Ernährungsidee mit viel Fisch, mit viel Gemüse, mit viel Früchten und wenig Fetten. Alle diese Junkfood-Geschichten sollte man runterschrauben. Und dann wichtig auch geistige Aktivität. Und auch dort wichtig, ich denke nicht, dass wir jetzt alle Sudoku lösen sollten. Das macht man nur dann, wenn man es einem Spaß macht. Man muss etwas finden, wie beim Sport, das einem Spaß macht. Der eine geht gerne in eine Diskussionsgruppe, der andere hört gerne SRF 2 und der Dritte und setzt sich damit auseinander und der Dritte möchte gerne Einladungen machen. Alles das sind Aktivitäten, die helfen, das Gehirn in eine gute Umgebung zu bringen.
Und es vielleicht dann... Ja, dass so eine Basis da ist, dass es vielleicht länger hinausgezögert wird.
Wir sprechen dann von einer kognitiven Reserve. Also wir schaffen eine Reserve, die uns dann erlaubt, wenn die Pathologie kommt, etwas länger noch auszuhalten.
Im Fallrohr der Dachrinne gluckerte das Wasser, ein gleichgültiges, betörend abweisendes Geräusch. Gegen das Wasser und die Zeit ist man machtlos. Ich machte den Vater auf den Regen aufmerksam. Er schaute zum Fenster und sagte, ach, die schönen Zeiten, als ich jung war. Als ich jung war, war es draußen noch schön. Jetzt ist es grimmig, grimmig. Er hatte sein Gefühl für Zeit noch nicht ganz verloren, aber er tickte nicht mehr richtig. Verwirrenderweise ging ihm ausgerechnet das Wissen um das Nachlassen seiner Fähigkeiten nicht verloren. Er thematisierte es immer öfter, was ich umso erstaunlicher fand, als er gleichzeitig die alltäglichsten Dinge nicht mehr meistern konnte. Er wusste nicht, ob er Hunger oder Durst hatte. Es war gar nicht so leicht, Essen und Trinken in gewohnter Weise zu bewältigen. Einmal hatte er ein Brot vor sich auf dem Teller und bedauerte, nicht zu wissen, was er damit tun solle. Er fragte mich um Rat. Ich sagte, du musst nur abbeißen. Mit dieser Anweisung konnte er nichts anfangen. Betrübt antwortete er, tja, wenn ich wüsste, wie das geht. Weißt du, ich bin ein armer Schlucker.
Ein Ausschnitt aus Arno Geigers Roman »Der alte König in seinem Exil«, wo er über die fortschreitende Demenz seines Vaters schreibt. Hier auf SRF 2 Kultur in unserem Themenmorgen über Demenz. Nach den Nachrichten geht es hier dann um die Frage, wie ist ein würdiges Leben mit Demenz möglich? Ja, und vielleicht sind bei Ihnen im Laufe der Diskussion auch Fragen bezüglich Demenz aufgetaucht. Sie können online Fragen an unseren Neuropsychologen Andreas Monsch stellen. Jetzt schon während der Sendung. Sie können uns ein Mail schreiben an studio@srf2kultur.ch oder direkt auf www.srf.ch/kultur. Ab 11 Uhr wird Andreas Monsch Ihre Fragen im Chat dann beantworten. Und nun ist es 10 Uhr.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.